Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Axel und Anne, auch Amadeus und Susanne. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Hallihallo, mein Name ist Axel und mit mir im Studio ist Anne.
Hallihallo.
Wir haben unsere Pferde draußen abgestellt und sind ganz bereit, dieses Filmmagazin mit euch gemeinsam durchzuführen.
Ganz genau. Und im Gepäck haben wir einige spannende Themen. Wir werden wie immer anfangen mit den Filmnachrichten, wo wir das Neueste aus der glitzernden Glamour-Welt der Schauspieler mitgebracht haben.
Dann werden wir mit Sven Sturm von Paramount Pictures über Filmverleih reden in unserer Rubrik Hinter den Kulissen.
Genau, und ganz zum Schluss werden wir dann mit den Teetassen klappern und die Kuchengabeln rausholen, denn im Filmkränzchen werden wir zusammen mit Ilja und Martin über drei, naja, sagen wir mal, relativ explosionsreiche Filme sprechen. Und zwar werden das The Interview, John Wick und American Sniper sein.
Ja, aber jetzt geht's erstmal los mit unseren zu harten Fakten. Wir präsentieren die Filmnachrichten.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Expendables als Fernsehserie. Nachdem diverse Comichelden nach ihren Leinwandauftritten nun auch als TV-Serie erfolgreich sind, zieht Sylvester Stallone mit seinen Expendables nach. Als Produzent der neuen TV-Show wird der Erfinder der Söldnertruppe, die es inzwischen jetzt auch auf drei Kino-Action-Knaller gebracht hat, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ich glaube, wir haben Michael Bays feuchten Traum gefunden.
Neuer Dumbo-Film. Nach Alice im Wunderland, Maleficent und Cinderella sollen nun auch Dumbo in Live-Action verfilmt werden. Tim Burton wird Regie führen, einen Starttermin gibt es bis jetzt allerdings noch nicht.
Ich glaube, die Mindestlöhne machen Disney ziemlich zu schaffen, können sich nicht mehr 150 Zeichner besorgen, sondern müssen jetzt auf 5 Schauspieler ausweichen.
Neil Patrick Harris wird nicht nochmal als Oscar-Host fungieren. Er hat den Zeitaufwand, den es durch die Vorbereitung bedarf, unterschätzt. Mit der Moderation der 87. Academy Awards hat er sich einen Traum erfüllt. Eine Wiederholung soll es aber vorerst nicht geben.
Es gibt schon 87 Academy Awards. Na gut, also ich hoffe, dass nächstes Mal Bruno Ganz dann eventuell die Moderation machen kann.
Engere Auswahl bei den Oscars bald nur noch für 5 Filme. Erst 2009 hatte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences beschlossen, die Nominierung in der Kategorie Bester Film von 5 auf 10 zu erweitern. Damit sollte auch kleineren Filmjuwelen die Möglichkeit gegeben werden, bei der Oscarverleihung beachtet zu werden. Doch schon in den folgenden Jahren variierte die Anzahl der Anwärter und auch bei den letzten Verleihungen waren nur noch 8 Filme in der engeren Auswahl. Nun überlegt man, die Nominierung wieder auf 5 zu verkleinern. Hintergrund für diese Überlegung ist angeblich, dass eine Oscar-Nominierung an sich schon etwas so Besonderes sein soll, dass eben nur 5 auserwählten Filmen diese Ehre zuteil werden sollte. Bisher ist jedoch nichts entschieden und erst in den kommenden Monaten wird sich das Gremium wieder treffen und die nächste Veranstaltung genauer planen.
Man könnte ja fast meinen, dass die Oscars nach Qualität vergeben werden.
Jared Leto muss Haare lassen. Die Welt trauert, da Jared Leto nun für seine nächste Rolle als Joker in Suicide Squad seine Haare abschneiden lassen musste. Im Film geht es um ein Agententeam namens Suicide Squad, bestehend aus Superschurken des DC-Universums, die für die Regierung geheime Operationen durchführen sollen und dafür im Gegenzug Straferlass erhalten.
Vielleicht erwartet uns ja Batman das Musical.
Oscar-Chancen für Leonardo DiCaprio. Der Schauspieler hat in seinem nächsten Film gleich 24 Rollen auf einmal. Leonardo DiCaprio ging bisher bei den Academy Awards immer leer aus. Egal wie sehr er sich in seinen Filmen auch angestrengt hat. Doch The Crowded Room könnte nun seine Pechsträhne beenden und der Welt beweisen, dass er es wirklich drauf hat. In dem Psycho-Thriller wird Leonardo DiCaprio den schizophrenen Verbrecher Billy Milligan spielen, der satte 24 verschiedene Persönlichkeiten in sich vereint. In den 70er Jahren wurde er wegen Raubes und Vergewaltigung angeklagt und war der erste Gerichtsfall, in dem die Verteidiger auf verminderte Straffähigkeit wegen seiner gestörten Persönlichkeit plädierten.
Ja, 24-fach bessere ist Oscar-Chance, ne?
Woody Allen will Kristen Stewart. In seinem nächsten Film will der New Yorker Filmemacher unbedingt Kristen Stewart für eine der Hauptrollen. Die ließ sich nicht lange bitten und sagte dem Projekt zu, obwohl Woody Allen weder Drehbuch noch Titel noch Handlungsdetails preisgeben wollte. Kristen Stewart ist derzeit an der Seite von Oscar-Gewinnerin Julianne Moore in Still Alice zu sehen. Nach ihrem Durchbruch mit den Twilight-Filmen konzentrierte sich die 24-Jährige überwiegend auf Independent- und Arthouse-Produktionen.
Da möchte wohl jemand das Teenie-Idol loswerden.
Ghostbusters-Universum geplant. Da ja bekanntlich doppelt besser hält, möchte Sony Pictures in naher Zukunft gleich zwei Ghostbusters-Verfilmungen produzieren. Erster Schritt ist Paul Feigs bereits angekündigtes Reboot mit ausschließlich weiblichen Geisterjägerinnen, dessen Dreharbeiten im Juni beginnen sollen. Die nicht lizenzierten Protonenbeschleuniger zünden dann Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones und Kate McKinnon. Ein Kinostart im Juli 2016 wird angepeilt. Der zweite Reboot soll ganz traditionell ein rein männliches Geisterjäger-Team zeigen. Chris Pratt und Channing Tatum sollen darin Hauptrollen übernehmen. Man möchte hiermit ein Ghostbusters-Universum ähnlich dem der Avengers schaffen.
Hollywood-Studios sind auch wie Lemminge. Einer vor, alle hinterher.
Gemütlichkeit im Doppelpack. In diesem Sinne sind auch für die nächsten 2 Jahre 2 Dschungelbuch-Filme geplant. Im April 2016 soll die Disney-Version erscheinen, der größtenteils mit Computereffekten animiert sein wird. Im Herbst 2017 soll dann die Produktion von Warner veröffentlicht werden. Panther Bagheera wird von Christian Bale gesprochen und Benedict Cumberbatch soll Shere Khan seine Stimme verleihen.
Es gibt Einfallslosigkeit und dann gibt es Hollywood.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick hinter die Kulissen.
Wenn wir einen Film schauen wollen, dann gehen wir in eine der wenigen verbliebenen Videotheken, greifen zu Video-on-Demand-Diensten oder gehen in das nächste Kino. Was macht aber ein Kinobetreiber, wenn er einen Film seinen Besuchern präsentieren möchte? Er wendet sich an den Kinoverleih. Wie das konkret funktioniert und was noch alles mehr hinter dem Filmverleih steckt, kann uns Sven Sturm heute beantworten. Herr Sturm ist seit September 2008 Geschäftsführer bei Paramount Pictures Deutschland sowie geschäftsführender Vorstand im Verband der Filmverleiher. Schönen guten Tag, Herr Sturm.
Hallo.
Zum Einstieg eine allgemeine Frage. Meist kriegt man als Filminteressierter den Start einer Produktion mit und irgendwann hängen die Plakate an den Lichtspielhäusern. Wo steht da ein Filmverleiher wie Paramount?
Naja, wir stehen im Grunde genommen in dem Augenblick, wo Sie das erste Mal oder wo ein Filminteressierter das erste Mal was von einem Film hört, bis eben halt zu dem Zeitpunkt, wo der Film dann endgültig in den Kinos ist, bei den Betreibern ist, stehen wir dazwischen und arbeiten extrem lange und extrem hart daran, diesen Film bekannt zu machen und daran, dass der geneigte Endverbraucher eben halt auch sagt, diesen Film möchte ich jetzt im Kino sehen und für diesen Film möchte ich 8 Euro, 10 Euro oder 12 Euro ausgeben.
Im Vergleich zu den skandinavischen Ländern werden ja in Deutschland viele Filme synchronisiert. Welchen Einfluss hat denn die Lokalisierung eines Films auf seinen Veröffentlichungstermin?
Ja, einmal muss ich es ein bisschen berichtigen. In Deutschland werden alle Filme synchronisiert. Es gibt keinen Film, der nicht synchronisiert wird, jedenfalls nicht die aus den englischsprachigen Ländern. Es gibt natürlich Kinos, die noch die Originalfassung zeigen. Das wird ja auch immer gerne angenommen, aber es wird jeder Film auf jeden Fall synchronisiert. Und warum das so ist in Deutschland im Gegensatz zu Skandinavien, ist einfach eine gelernte Geschichte. In Deutschland wurden und werden Filme halt schon immer synchronisiert, werden in den skandinavischen Ländern oder auch zum Beispiel in Benelux, in Holland, auch schon im Fernsehen immer wieder nur die Originalversion mit Untertiteln gezeigt worden sind. Und deswegen sind die Skandinavier und die Holländer zum Beispiel sehr, sehr affin, Filme so zu schauen. Ein Deutscher sagt, ich bin es einfach gewohnt, sie in deutscher Sprache zu sehen. Und ich möchte das auch gar nicht anders. Es gibt eine kleine Minderheit, wie ich gesagt habe, die dann gerne sagen, wir möchten den Film gerne in Englisch schauen, weil ich möchte die Originalstimme von Sylvester Stallone oder die Originalstimme von Tom Cruise hören. Aber das ist eine Minderheit, aber auch für diese Minderheit wird gesorgt, indem eben halt in den meisten größeren Städten immer noch Kinos dann auch die Originalversion spielen. Nun muss man dazu sagen, aufgrund der Tatsache, dass das so ist, sind in Deutschland die Synchronstudios und auch die Synchronisation sehr, sehr, sehr gut. Und teilweise ist es auch so, dass sie, muss ich ganz ehrlich aus meiner Erfahrung sagen, teilweise in Deutsch sogar, zumindest wenn es um Komödien geht, lustiger sind als die Originalen in Amerika. Ein gutes Beispiel ist, das ist jetzt ein Fernsehbeispiel, ist die Serie Magnum. Ich habe sie in England oder ich habe sie in Amerika gesehen, mit der richtigen Stimme von Tom Selleck ist das Ganze stinklangweilig, während das hier in Deutschland wirklich charmant ist. Also Synchronisation ist gut, richtig und einfach in Deutschland notwendig.
Ja, aber es gibt ja auch immer wieder Fehler in der Synchronisation oder wo sich dann ein Regisseur aufregt. Joel Tarantino hat sich ja extrem aufgeregt über die Synchronisation, der deutschen Synchronisation von den Glorious Bastards. Dementsprechend gibt es auch noch, würde ich jetzt sagen, noch Beispiele, wo das jetzt nicht immer perfekt läuft.
Das gibt es sicherlich. Und gerade anspruchsvolle Regisseure wie einen Tarantino haben dann vielleicht das eine oder andere zu meckern. Aber ehrlich gesagt, ich denke da mehr an den kommerziellen Hintergrund. Solange es der Zuschauer so will, dann kriegt er es so. Und insofern muss da dann auch mal, weil im Endeffekt wollen die Regisseure und die Produzenten auch Geld verdienen, müssen sie halt mal in das künstlerische Loch fallen, wenn ihm halt eine Synchronisation vielleicht nicht so gut ist, wie sie das gerne möchten. Aber wie gesagt, das sind meiner Meinung nach wirklich Ausnahmen von der Regel.
In Zeiten von Globalisierung und digitaler Technik wäre es ja eine weltweite Veröffentlichung von Filmen relativ einfach machbar, aber es zeigt sich immer wieder das Gegenteil. So wurde Teenage Mutant Ninja Turtles in den USA bereits im August veröffentlicht, in Deutschland hingegen erst Mitte Oktober. Haben Non-Global Releases einen Vorteil für Verleiher und Filmschaffende?
Das kommt immer drauf an. Also die Turtles waren ein gutes Beispiel daran, dass es einen Vorteil hatte, so spät zu veröffentlichen. Der Film wurde relativ spät fertig. Das heißt, wir haben eine fertige Version auch erst kurz vor dem US-Release gesehen. Wir waren uns nicht ganz sicher als Verleih, in welche Richtung geht der Film. Wird der mehr Family Entertainment? Wird er ein bisschen mehr in Richtung Transformers, also härtere Action? Dann war im August auch das Programm in Deutschland extrem voll. Das heißt, es waren unheimlich viele Actionfilme unterwegs. Wir selber hatten auch mit Hercules einen, der in die Richtung geht. Und deswegen haben wir uns entschlossen, den Film einfach in die Herbstferien, in die deutschen Herbstferien zu legen und sagen, okay, wir warten jetzt. Und wir haben dann aber wirklich, wenn der Film jünger spielt, als wir glauben, oder wenn der Film jünger spielt, dann ist es wichtig für uns, dass wir Ferien haben, und haben ihn dann praktisch in die Herbstferien reingelegt. Hat den Vorteil gehabt, klar, wie ich gesagt habe, Ferien, das heißt, die Kids konnten außerhalb der Schulzeiten den Film auch nachmittags sehen und haben das auch genutzt, die Möglichkeit. Wir hatten mehr Möglichkeiten, ein bisschen auszuprobieren, in welche Richtung wollen wir gehen. Wir haben mehr Möglichkeiten gehabt, den Trailer im Kino zu zeigen. Die Poster waren länger an den Lichtspielhäusern, also das Ganze, wir haben uns einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil wir gesagt haben, das braucht der Film, und wie gesagt, das Endergebnis hat bewiesen, dass wir recht gehabt haben. Natürlich gab es ein paar Hardcore-Fans, die gesagt haben, nö, jetzt 3 Monate nach den USA möchte ich ihn nicht mehr sehen, beziehungsweise ich lade ihn mir verbotenerweise aus dem Netz runter, und das ist eben halt die Gefahr, wenn man nicht Day and Date, so heißt das, oder eine Woche oder 2 Wochen später nach den USA in die Kinos kommt, dann ist eben halt immer noch die Gefahr der Produktpiraterie relativ groß. Dessen sind wir uns schon bewusst. Aber manchmal muss man das Risiko gehen. In dem Fall haben wir es gemacht und es hat sich gelohnt.
Ich würde ganz gerne mal kurz einschneiden da. Gerade wo Sie gesagt mit der Piraterie, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, und deswegen interessieren wir uns auch gerade sehr groß. Also Musikpiraterie ist ja relativ gesunken in den letzten paar Jahren, Film aber immer noch sehr hoch. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Teenage Ninja Turtles in Deutsch zwar erst sehr spät veröffentlicht wurde, unter anderem, weil auch diese deutsche Synchro wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz fertig war und da es Produktionssachen gab und Marketing bessere Kampagne machen konnten. Aber jetzt haben Sie auch gerade gesagt, dass Leute, die Hardcore-Fans, wollen sich sofort runterladen oder Leute, die die Werbung gesehen haben, angefixt wurden, möchten sich sofort angucken. Macht es dann nicht mehr Sinn, einfach die Filme in Originalversionen schon on Video on Demand oder andere Möglichkeiten auf DVD, in der DVD vielleicht nicht, aber als Video on Demand zu veröffentlichen?
Prinzipiell ja, aber da gibt es immer noch die große Lobby der Kinobesitzer, also der Kinobetreiber, die, wenn wir das machen würden, sofort Zeta und Mordio schreien und sagen, diesen Film zeigen wir dann nicht mehr im Kino, weil er ist ja schon legal auf anderen Plattformen, egal ob im Original oder in Deutsch, verfügbar. Und diese Lobby ist doch schon sehr, sehr groß. Und ich kann sie auch, natürlich kann ich sie teilweise auch verstehen, dass sie sagen, also wenn der Film schon irgendwo legal zu bekommen ist, dann spielen wir ja nicht mehr. Ist so ein bisschen die Katze oder der Hund, der sich selber in den Schwanz beißt. Also da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Ich glaube aber, dass das auf vielleicht nicht absehbarer Zeit, aber das auf einen längeren Zeitraum sich da auch was verändern wird, was Verfügbarkeiten, legale Verfügbarkeiten im Netz angeht. Da wird sich was verändern in den nächsten Jahren. In der Musikindustrie hat sich es auch langsam und sicher, aber sicher verändert. Und dadurch ist die Musikindustrie, die ja wirklich am Boden war, so ein bisschen wieder gesundet. Und da wird die Filmindustrie irgendwann auch ähnliche Konzepte entwickeln müssen. Davon bin ich überzeugt.
Nun ist es ja auch so, dass Blockbuster-Filme oft zeitgleich in deutsche sowie in amerikanische Kinos kommen. Viele Oscar-Filme dann aber zum Beispiel wie American Sniper und Birdman, jetzt relativ aktuell, beispielsweise erst einige Monate später ins Kino, also hier in Deutschland ins Kino kommen. Hat das einen bestimmten Grund?
Das sind auch marketingtechnische Gründe. Wir, also Paramount ist nun kein Studio, das eine große Menge an Arthouse respektive an Oscar-kompatiblen Filmen rausbringt. Aber wir haben es in den letzten acht Jahren, seit wir hier als eigenständiges Studio fungieren, auch schon mal gemacht, dass wir einen wunderschönen Film gehabt haben, der in Amerika auch im Arthouse-Bereich, also im anspruchsvollen Bereich, ganz anständige Ergebnisse geliefert hat in Sachen Box Office, dass wir aber gesagt haben, okay, das ist ein Oscar-Kandidat und wir bringen den Film dann auch zu den Oscars oder im Zeitraum, wenn die Oscars laufen, halt ins Kino. Das kann man machen, entweder kurz vorher, indem man dann aufs Plakat schreibt oder aufs Plakat draufdruckt, siebenmal Oscar nominiert und dann lässt man ihn laufen. Oder man macht es hinterher, wenn man die Oscars bekommen hat und sagt dann, wir bringen ihn drei Wochen später oder zwei Wochen später nach den Oscarverleihungen raus mit dem Stempel siebenmal mit dem Oscar prämiert. Das ist ein Verkaufsargument. Und aus dem Grunde wird es gemacht.
Seit den 80er Jahren gibt es die sogenannten Verwertungsfenster. Dabei handelt es sich um Sperrfristen, wo nur eine Art von Verwertung stattfinden darf. Mhm. Dies wurde ja eingeführt wegen der VHS-Kassette. Die meisten kennen vielleicht gar nicht die VHS-Kassette mehr. Um den Kinobetreibern und Kabelbetreibern die Einnahmen nicht wegzunehmen. Mhm. Jetzt, wo wir uns mit Musikstreaming, jeder kennt Spotify, Simfy, Radio oder wie sie alle heißen, ist dieses System im Zeitalter von der globalen Vernetzung überhaupt noch sinnvoll?
Wie gesagt, das hatte ich vorher schon gesagt, es ist sicherlich sinnvoll für den Kinobetreiber, aber man kann sich als Industrie, und das ist ja eine sehr, sehr finanzstarke Industrie, man kann sich den neuen Techniken einfach nicht verschließen. Ich glaube mal, dieses System aus den 80er Jahren wird irgendwann bröckeln. Wann das soweit sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es in zwei Jahren, in vier Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr eher nicht, passieren wird. Aber es wird auf jeden Fall mittelfristig müssen da Lösungen gefunden werden, weil einfach auch Sachen brach liegen. Ich sage das immer so als Beispiel. Aufgrund der Menge der Filme, die jede Woche ins Kino kommen, sind zum Beispiel Filme, die nicht die großen Blockbuster sind, sondern die, sag ich mal, eher die Mittelware sind. Also Filme, die vielleicht 300.000, 400.000 Besucher haben, Horrorfilme, vielleicht nicht ganz so gut gemachte Actionfilme, die verschwinden einfach nach drei Wochen aus den Kinos, weil die Kinos sagen, es kommt ja eh keiner mehr. Und dann liegt dieser Film praktisch 3 Monate brach. Das ist brachliegendes Kapital für die Studios, das sie nicht nutzen können. Das wird irgendwann wird diese Zeitspanne irgendwann mal gebrochen werden. Wie gesagt, ich möchte da jetzt keine Lanze brechen, weil ich glaube auch die Kinobesitzer haben dann Anrecht auf eine ausreichende Schonfrist, um eben halt das Produkt Kinofilm zu vermarkten oder an den Kunden zu bringen. Aber wie gesagt, sich komplett zu verschließen und sagen, es wird alles noch so gemacht wie in den 80er Jahren, wäre fatal für die gesamte Branche.
Dann hätte ich jetzt zum Schluss noch eine etwas lockere Frage an Sie. Und zwar, gibt es einen Film, auf den Sie sich 2015 jetzt besonders freuen?
Ich freue mich, was die Mitbewerber angeht, wahnsinnig auf Avengers, Age of Ultron. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und aus unserem eigenen Haus, weil ich da schon ein paar Szenen von gesehen habe oder 20 Minuten schon gesehen habe, so in einem Rohschnitt, Terminator Genesis, Arnie is back. Das wird sehr viel Spaß bringen. Und dann im August auch auf den nächsten Teil von Mission Impossible. Das sind so meine drei Highlights, zwei aus dem eigenen Haus und eine von den freundlichen Mitbewerbern.
Ja, das klingt doch super. Da freuen wir uns auch alle drauf. Also das war der Geschäftsführer von Paramount Deutschland, Sven Sturm. Wir sprachen über Global Releases im Filmgeschäft. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die netten Fragen.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Und bei uns geht's jetzt weiter mit unseren letzten Kategorie, dem Filmkränzchen.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Wir kommen zur letzten Kategorie unseres Filmmagazins, dem Filmkränzchen. Dazu begrüße ich mit uns im Studio Ilja.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und Martin.
Hallo.
Wir reden über 3 Filme. Das sind The Interview, American Sniper und John Wick. Wir beginnen mit American Sniper, der amerikanische Scharfschütze.
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
American Sniper ist wohl einer der umstrittensten Filme, die bei den Oscars 2015 auf der nominierten Liste standen. Er handelt von Amerikas Krieg gegen den Terror und den Folgen für den ehemaligen Scharfschützen Chris Kyle, gespielt von Bradley Cooper.
Oh, that's not me, no.
Dass Ex-Western-Star Clint Eastwood ein guter Regisseur sein kann, hat er spätestens mit Gran Torino bewiesen. Doch taugt auch sein neuer Streifen oder ist er eher Wahlwerbung für die konservativen Republikaner?
I'm ready to come home!
Ich muss ja zugeben, ich habe den Film gar nicht gesehen, was eine Schande über mein Haupt als Redakteur. Aber ich konnte ihn gar nicht sehen, denn da, wie wir jetzt gerade eben mit ihm gesprochen haben, mit Herrn Sven Sturm, dass der Film ja in OV gar nicht veröffentlicht wurde hier in Deutschland, zumindest in Dresden, und ich deshalb mich natürlich vehement weigere, den Film in Deutsch zu gucken. Aber Ilja hat ihn gesehen und Ilja kann uns bestimmt was dazu erzählen.
Axel, der alte Oton-Nazi. Ja,
hey.
Ja, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch angeguckt. Auf Deutsch, wie du das schon erwähnt hattest. Ja, die Synchronisation ist ein bisschen eigenartig, wenn die Deutsch sprechen, aber dann der Scharfschütze nicht Scharfschütze ist, sondern der Sniper bleibt. Und dadurch klingt es ein bisschen eigenartig. Mein Eindruck zum Film, ich habe das Gefühl, ich habe einen Superhelden-Action-Film von Marvel gesehen, der wahrscheinlich im Sommer released wird und der nächste Blockbuster mit 1 Milliarde Einspieler hat. Ja, der Film bleibt thematisch recht flach, an sich schöne Bilder liefert er, eigentlich schon eine interessante Geschichte, die aber leider überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Das war so mein erster Eindruck, aber der Oscar ist auf jeden Fall verdient für den Tonschnitt, also hat richtig Spaß gemacht, wenn man den Fernseher ein bisschen aufdreht oder im Kino dann bummert's und das ist halt richtig, richtig guter Sound dort.
Ja, das klingt doch. Das fand ich nicht mal so stark mäßig. Also, ich fand ihn selbst technisch mittelmäßig. Sagen, da haben mich andere Kriegsfilme mehr gepackt. Zum Beispiel so ein Fakt, dass zum Beispiel Schalldämpferwaffen halt klingen wie in einem James Bond-Film. Aber in Wirklichkeit sind die immer noch 120 Dezibel laut. Was finde ich schade, dass so was ein Kriegsfilm das nie zeigt. Dass eigentlich, das ist immer so agentenmäßig trotzdem klingt, wenn die einen Schalldämpfer oben haben. Oder zum Beispiel auch das CGI fand ich in den Stellen, wo Helikopter zum Beispiel sind im Hintergrund immer mit CGI animiert und das sieht man doch teilweise sehr, sehr deutlich.
Was man ja noch sieht, ist das Fake Baby.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das Fake Baby ist wirklich der Hammer. Ich habe das, hab ja den Film ja nicht gesehen, aber ich habe trotzdem natürlich wie immer die Nachrichten und Filmnews betrachtet und dabei wurden mir auch Screencaps zugeschoben von dem Fake Baby und oh mein Gott, ein Fake-Baby. Das sieht echt schrecklich aus. Also man sieht es halt, also selbst in den Nahaufnahmen. Ich hätte gedacht, dass sie wenigstens für die Nahaufnahmen sich ein gescheites Baby genommen haben, aber selbst dann sieht man das.
Und sieht selbst, dass Bradley Cooper irgendwie das ganz komisch hält, als ob er, was ist das für eine Puppe?
Ja, ja.
Das sieht man direkt, dass er damit, dass kein lebendes Objekt da ist.
Es war wahrscheinlich einer der größten Aufreger über den Film, oder? Aber also ich kann mich dem generellen Eindruck auch ziemlich anschließen. Ich würde fast sogar sagen, man könnte das ein bisschen als modernen Western bezeichnen. Ich fand halt auch diese, die Einordnung war ja sehr schwarz-weiß von den Seiten her. Also amerikanische Seite als gut und die gegnerische Seite als komplett schlecht. Da wurde nicht irgendwie in Perspektive gesetzt oder so. Und vor allen Dingen mit der Symbolik, mit der die halt die bedient wurde. Also die wurden halt vor allen Dingen als Barbaren und Monster und Unzivilisierte hingestellt. Und das ist ja generell auch ein Bild, was halt auch in Western benutzt wurde, so im Hinblick auf so diese Native Americans.
Das wurde auch sehr modern dargestellt, das stimme ich auf jeden Fall zu. Da gab es eine Szene mit einer Bohrmaschine, was ich jetzt aber nicht näher weiter erläutere. Und dann gibt es aber auch diesen Chris Kyle, der an die 160 Leute da auf dem Gewissen hat, aber natürlich alles sauber, alles gestriegelt. Das höchste der Gefühle ist einfach nur, dass irgendwo Blut spritzt, weil er ihn, denjenigen Feind da in den Kopf getroffen hat oder irgendwo in den Bauch. Das sieht alles so sauber, chirurgisch teilweise aus, obwohl es das halt in Irak ist. Und das ist halt so total verzerrtes Realitätsbild, schon Gefühl beim Schauen, obwohl man vielleicht gar nicht vor Ort war. Und das fand ich total schade. Und was ich noch schade fand, dass man überhaupt nicht auf diese posttraumatischen Syndrome, Kriegssyndrom, wie das auch heißt da,
PTSD,
eingeht. Also man hat immer wieder mal so Ansätze, aber der Film geht etwas mehr als 2 Stunden und das sind vielleicht vom Film sind es vielleicht 2 Minuten.
Sondern weil halt immer jedes Mal, wenn er wieder zurückkehrt vor dem Krieg, dann ist das immer das Gleiche, dass er sich ein bisschen unwohl fühlt, dass er immer denkt, er ist vielleicht noch ein bisschen im Krieg, aber es ist immer das Gleiche. 3-4 Mal kehrt er halt im Film zurück nach Hause und die Motive, die wiederholen sich einfach und so richtig greifbar wird das nicht, was das bedeutet, wenn man so lange im Krieg ist und wieder nach Hause zurückkehrt.
Es gibt auch ein Buch von Chris Kyle, das habe ich natürlich nicht gelesen, aber ich habe mir Ausschnitte angeguckt. Und da, wenn man sich das so liest, dann merkt man schon, was für ein Typ das ist. Also, das ist so ein bisschen, es war auch ein größerer Kritikpunkt, dass der Chris Kyle, der zwar ein sehr erfolgreicher Scharfschütze war, durchaus auch, sagen wir mal, vielleicht eher nicht zu der nettesten Sorte gehört hat, auch wie er die Leute beschrieben hat. Das passt also, diese Barbaren, und der hat die auch so angesehen, er dachte auch über so, genau das über sie. Er hat auch nie Schuldgefühle gehabt, zumindest hat er das so geschrieben. Ich denke, dass er schon Schuldgefühle hat, aber posttraumatische Belastungsstörung, da verträgt man sowas ganz gerne. Dementsprechend eventuell, wenn sich Clint Eastwood sehr stark an diese Sache gehalten hat, an das Buch, dann ist es eventuell durchaus so, dass das sein könnte. Zumindest aus Sicht von Chris Kyle.
Da könnte ich noch was einwerfen, weil also man hat sich sehr stark auf das Buch bezogen, nicht nur, also zumindest jetzt aus dem, was ich in der Recherche nehmen konnte. Aber man hat, also die Filmemacher waren auch enorm Druck ausgesetzt, muss man halt dazu sagen. Also es hat mich jetzt nicht überrascht, dass der Film so geworden ist, wie er wurde, weil es gab halt auch auf die Schreiberlinge Druck. Also einer von, ist mir der Name entfallen, aber der war auf der Beerdigung von Chris Kyle und der war dann direkten Drohungen auch ausgesetzt. Ja, also so von Navy SEAL Kollegen von ihm. Dann war es halt auch so, dass Cooper zum Beispiel auch vom Vater von Chris Kyle gesagt wurde, wenn ihr das versaut, dann bricht ihr die Hölle auf. Und also von den Navy SEALs kam teilweise sogar Morddrohung. Also wenn ihr halt seinen Ruf oder versaut oder seinen Namen in den Dreck zieht, dann
ja, sehr, sehr freundlich sind die Menschen da nicht alle gegenüber der künstlerischen Freiheit.
Jetzt haben wir so viel gemeckert an dem Film. Ich weiß nicht, fandet ihr den irgendwo gut? Also ich fand Cooper ziemlich klasse. Also ich habe nochmal die Bilder mal angeschaut, wie Chris Kyle in der Realität aussah und was aus Cooper geworden ist. Und das ist schon irgendwie betrachtlich, dass er diese Verwandlung in diesen Charakter so nachvollziehen konnte. Und das ist schon total faszinierend, was halt ich finde, immer einen guten Schauspieler ausmacht, auch so in diesen Charakter einzudringen. Und da gab es auch bei IMDb, kann man das schön nachlesen, dass die Ex-Marines da, die mit diesem Chris Kyle zusammengearbeitet haben, immer wenn Cooper da mit am Set war, und er war ja ganz oft am Set, das Gefühl hatten, dass Chris Kyle quasi neben denen steht, weil er dieses Charisma irgendwie verspürt hat. Habt ihr vielleicht irgendwas Positives auch zu dem Film?
Ja, also ich habe auch, also Cooper, der bleibt halt ganz halt trotzdem sympathisch, auch wenn die Figur Chris Kyle wahrscheinlich eher ein Arschloch war in der Realität, bleibt er trotzdem eher immer halt sympathisch und als einen zurückhaltenden Charakter, dass er noch halbwegs nachvollziehbar ist. Und das bringt er auf jeden Fall sehr gut rüber. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn dabei zuzusehen.
Auch ein super Ehemann ist er, ne? Der ist halt überall perfekt. Auf dem Schlachtfeld ist er perfekt, wird nicht verletzt. Dann ist er zu Hause wieder da, hat ein paar Mal so eine Störung, aber hey.
Er bleibt ein guter Vater.
Ja, egal, aber ein super Vater. Er heilt sich praktisch selbst.
Wie ein Superheld. Ja. Iron Man.
Also als schlechten Film würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Und ich finde halt, also das Problem ist halt immer, wenn man Filme produziert mit Menschen drin, die noch leben, oder gerade bei Chris Kyle ist es ja dann auch so, dass er ja noch, als man den beschlossen hat, den Film zu drehen, hat er ja noch gelebt und wurde dann ja aber erschossen. Und dadurch hat er ja auch noch so eine Art Märtyrer-Status teilweise erhalten. Ja,
das ist ein Riesenproblem,
und das bringt dann noch so viel Begrenzungen mit sich, wenn du halt solche Personen dann darstellen musst, dass es schwierig ist, glaube ich, eigenständig von der Biografie zum Beispiel abweichen zu wollen.
Richtig. Vielleicht abschließend noch, mir ist gerade noch eingefallen, warum das Baby eine Puppe war und nicht, warum nicht. Und zwar, Clint Eastwood ist sehr bekannt dafür, also rigoros Drehpläne einzuhalten, nicht wie andere Regisseure, die 20.000 Takes machen. Und Babys dürfen maximal eine halbe Stunde am Set sein pro Tag. Oder noch weniger, ich glaube eine halbe Stunde ungefähr. Kinder ist auch sehr, sehr wenig. Und da scheinbar irgendwie, sie haben drei Kinder gehabt und alle drei Kinder wurden krank. Und man hätte dann sagen, oder konnten nicht und mussten, man hätte einen Tag verschieben müssen. Aber Clint Eastwood hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen das heute und mit einer Puppe.
Also sollten wir uns merken, für unsere Aufnahmen können wir keine Babys einstellen.
Nee, das ist richtig, ganz schlecht.
Oder nur ganz kurz.
Sie sollten nicht krank werden. Gut, dann, wenn jetzt sonst keiner mehr noch was hinzuzufügen hat, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Film. Und zwar machen wir jetzt weiter mit The Interview.
Hello, who this?
This is the Secretary of Communication for North Korea. Our Supreme Leader Kim Jong-un is interested in doing an interview with Dave Skylark.
Oh my God.
We will meet 50 kilometers west of Dangdong, northeastern China.
Did you just say China? And did you just say dong?
The Interview, eigentlich nur eine Slapstick-Komödie, erregte die ganz großen politischen Gemüter. Und das liegt am Plot. James Franco alias TV-Trash-Moderator Dave Skylark und sein Produzent Aaron, verkörpert von Seth Rogen, sollen nach Nordkorea fliegen, um ein Interview mit Kim Jong-un zu führen. Und ihn umzubringen. Das will zumindest die CIA. Die nordkoreanische Regierung fand diese Geschichte jedenfalls gar nicht so lustig und drohte mit Vergeltung. Sollte der Film veröffentlicht werden. Sony knickte vorerst ein und stoppte zeitweilig den Vertrieb von The Interview. Im September letzten Jahres kam der Film dann doch in einige ausgewählte Kinos in den USA und ist seit Anfang Februar auch bei uns in Deutschland zu sehen. Wir haben uns gefragt, sehenswerte Komödie oder reißerischer Quatsch?
Oh, this dog is killing me with cuteness.
He's a crazy cute.
Ja, also auf jeden Fall ein Film, meiner Meinung nach, den man nicht zu ernst nehmen sollte. Martin, hast du den Film gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Was hattest du so für einen Eindruck?
Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich hatte erst nicht so gedacht, weil mir das ist das Ende, wo auch Seth Rogen spielt, hat mir nicht so gut gefallen. Hatte ich sehr langatmig dann doch. Aber so ein Interview, da habe ich ordentlich gelacht. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Da muss ich irgendwie widersprechen. Also ich fand es ja mehr Hype als Story. Also diese ganze Geschichte drumherum, dass der dann nicht veröffentlicht wird von Sony, weil ja angeblich gehackt
war.
War nicht mal Sony,
Sony musste sich den Kinobetreibern, den Druck der Kinobetreiber hingeben, weil es Todesdrohungen oder Anschlagsdrohungen von Nordkorea aus gab und die Kinobetreiber Angst hatten. Deswegen lief ja auch jetzt was gar nicht im Kino, wurde dann relativ schnell auf Video on Demand.
Ich glaube, das war aber die beste Marketingkampagne, die sie sich je gewünscht haben
können. Überhaupt, ich habe den Film niemals angeguckt. Ich glaube, keiner von uns hat den Film angeguckt,
Oder wahrscheinlich nicht, wenn der jetzt
nicht so bald wahrscheinlich. Nicht so, dass du sofort euch jetzt sehen wolltest, ob er dem Hype gerecht wird.
Ah, die Geschichte war schön absurd. Also, es hat mir schon gefallen, aber ich dachte, ich würde mehr lachen. Es dümpelt manchmal hin. Es ist schöne Situation, wie die haben dann irgendwann mal so ein Pflaster, mit dem die Kim Jong-un vergiften wollen. Und James Franco ist einfach klasse, wie er diesen überheblichen Arschloch memt. Und hat richtig, richtig Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich kann mir gut vorstellen, also wenn Jared Leto nicht schafft, den Joker irgendwie gut zu verkörpern, eine Möglichkeit wäre, hier mit James Franco irgendwo vielleicht den nächsten guten Joker zu finden.
Er spielt immer sehr, also er overacted doch sehr, sehr stark. Das muss man halt mögen. Es gibt auf YouTube auch ein paar Interviews, wo er in seiner Rolle ist und Star-Interview, zum Beispiel Zac Efron, dass er 17 Mal am Tag masturbiert. Und darüber wird halt interviewt und dann hat man schon mal einen kurzen Einblick über den Humor des Films. Da sieht man halt, wie stark er überzeichnet diesen Showmaster.
Ja, der Humor ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss halt schon mehrmals, da ist der Finger Richtung Ausschaltknopf gewandert des Films. Aber lustigerweise, ganz am Ende war ich eigentlich ganz froh, dass der so bekloppt war, der Skylark. Weil dadurch funktioniert das Ende natürlich sowieso, also überhaupt dieser total überheblich sein und seine verrückten Pläne, wie die den Kim Jong-un dann umbringen werden. Und ich weiß es nicht. Der Film ist einfach so bekloppt, dass...
Man weiß nie, was als nächstes passiert.
Ja, man weiß wirklich nicht. Also ich hätte echt gedacht, das wäre... Naja, sagen wir mal so, okay, die Grundgeschichte mit diesem Buddy-Romance und so ein Kram, die ist ziemlich klassisch. Also da ist halt wie zwei Typen, die sich halt eigentlich schon irgendwie voll eine Buddy-Romance halt haben und dann wollen die sie nicht zugeben. Am Ende dann so kommen die wieder zusammen und dann der eine hat keinen Bock mehr auf den anderen und der andere fickt dann, Entschuldigung, doch, jetzt habe ich es gesagt, zu spät, knallt halt die andere Nordkoreanerin und so ein Kram und es ist halt so ein, das ist halt klar, das kann man voraussehen, auch bis zum Ende. Aber wie das sozusagen sich der Rest der Geschichte sich entwickelt, ist halt wirklich fast gar nicht vorauszusehen.
Ja, das Ende hätte ich auch nicht so erwartet. Ich hatte, als es eben in die Richtung ging, dass Kim Jong-un ja auch nur irgendwie Vaterkomplexe hat und ja auch nichts dafür kann, dachte ich schon, oh krass, man rechnet ihm jetzt sogar Gefühle an. Aber es ging ja dann auch wieder in eine ganz andere Richtung. Und im Endeffekt war er ja dann doch wieder einfach nur der eiskalte Bösewicht, der einfach nur lügt. Das fand ich ein bisschen schade.
So. Ja, ich weiß nicht, es war halt so ein, der ganze Film, auch wie, also ich weiß nicht, wie sich Nordkorea überhaupt aufregen konnte. Also wirklich nicht, weil der ist halt...
Ich frage mich, wie die da überhaupt dran gekommen sind. Also wir müssten ja Hochleistungsrechner und Internet haben, um den überhaupt zu bekommen, hä?
Nee, die haben den ja nicht bekommen. Die haben einfach nur gehört, es gibt ein Interview mit Kim Jong-un und dann sind sie einfach nur ausgerastet. Also, unser Produzent zeigt uns irgendwas. Ich kann es gerade nicht lesen.
Windows 98, meinte er. Oder 3.1. Das kenne ich sogar noch.
3.1. Mit MS-DOS. Ja. Na, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel eine Gruppe politischer Aktivisten plant, Kopien vom Film zu kaufen und dann eben mit koreanischen Untertiteln versehen, das dann versucht, nach Nordkorea zu schmuggeln.
Müssen die dann mit VHS-Kassetten arbeiten?
Nein,
die haben so eigentlich
DVD-Player. DVDs und USB-Sticks habe ich gelesen.
Echt? Da gibt es eine schöne Doku auf YouTube.
Es gibt einen Schwarzmarkt in Nordkorea und darüber will man das dann verticken.
Ah. Stell dir mal vor, du musst ja einen Film angucken, du hängst ja wieder alle Fenster zu, machst ganz dunkel, eine Kerze vielleicht an und dann schaust du heimlich an so einen Mini-DVD-Player irgendeinen Film, den du gar nicht gucken darfst.
Geil, auf so einen aufklappbaren, so ein Portal.
Genau sowas. Einfach mal auf YouTube, kann ich ja auch mal schicken. Super interessant.
Super. Ja.
Ja, aber den Aufruhr an sich kann ich auch nicht so verstehen, weil der Film ist wirklich so absurd, da kann nichts irgendwie dran glaubhaft
sein. Gut, man muss sagen, dass Kim Jong-un auch schon mehrfach den Weltkrieg ausgerufen hat, dementsprechend.
Ja,
gut. Weil wir uns darauf nicht so beruhen. Ja.
Was man vielleicht sagen kann, den Film kann man auf jeden Fall am Freitagabend empfehlen, so mit ein paar Freunden, ein paar Bierchen, eine Tüte Chips. Dann ist er, glaube ich, richtig lustig, um dann einfach weiter zu
zeigen. Ja, und der Umgebung habe ich ihn auch geguckt, deswegen hat er mir vielleicht auch besser gefallen.
Oh ja, und wir finden gerade eine Live-Schalte in unser Studio, in unser zweites Studio. Das Ganze findet ihr nämlich bei Netflix Kanada. Kann man den Film sich bereits ganz legal und klar, fast kostenfrei
und
anschauen.
Und USA sogar mittlerweile. Auch da habe ich ihn geguckt. habe ich nicht. Hust. Ja.
Wir haben nur Netflix Deutschland. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Der nächste Film, den wir uns anschauen und den wir angeschaut haben, ist John Wick.
I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife.
Seitdem die Matrix-Trilogie abgeschlossen ist, stellen wir uns nur eine Frage. Wann ballert Keanu Reeves endlich wieder über die Kinoleinwand? Die Antwort: seit Ende Januar in den deutschen Kinos. John Wick heißt der neue Actionfilm der beiden Regieneulinge Chad Stahelski und David Leitch. Keanu Reeves alias John Wick spielt einen ehemaligen Profikiller, der eigentlich mit seinem alten Leben abgeschlossen hatte. Doch nachdem seine Frau starb und ihr letztes Geschenk an John, ein kleiner Beagle von russischen Gangmitgliedern, getötet wird, sinnt er auf Rache. Reines Actionfeuerwerk oder Film mit Tiefgang? Was meint unsere Redaktion?
I'm not afraid of John Wick.
Ja, ich würde ja sagen, John Wick ist so ein bisschen der Drive-Film von 2015. Wenig, also storymäßig ziemlich lau, aber dafür halt Bildgewalt ohne Ende. Also ich fand den ja mega geil. Plus den Soundtrack.
Boah, das greifst aber ganz schön weit, wenn du das ja mit Drive gerade vergleichst.
Ich fand es vielleicht in einigen Momenten wie The Raid, nur mit Schusswaffen. Mit mehr Schusswaffen.
Ich glaube, Raid hat Ähnlichkeit mit natürlich mit dem Martial Arts, aber ich finde, Raid ist noch ein bisschen heftiger.
Ja, das, so ein bisschen. Ich fand nur halt, das sind mal einer der wenigen Filme, also kam zumindest so vor, wo die Schusswechsel wirklich choreografiert sind und nicht nur die Nahkämpfe und dann einfach nur auf sich geballert wird, sondern dass es einen richtigen Flow hat und dass dann die Kamera auch einfach draufhält und nicht halt das zerschneidet, die
Action. Ja, das fand ich wirklich sehr schön.
Dass das also wirklich das halt nicht wie in gerne wie in Liam Neeson-Filmen halt gerne alle 0,2 Sekunden ein Schnitt kommt und man gar nicht mehr weiß, was abgeht, konnte man in John Wick das gut nachvollziehen, wer gerade einen Kopfschuss bekommen hat.
Das stimmt, das hat echt viel Spaß gemacht. Also die Action-Szenen waren richtig, richtig gut. Also was mir auch noch gefallen hat, so die ganzen Locations. So. Das war, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja daher, dass die Drehbuchautoren sind, glaube ich, ja ehemalige Matrix-Leute, also Stunt-Doubles und Co. Also da kommt ja quasi auch die Verbindung zu Keanu Reeves. Und ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe so ein Ableger von Matrix. Es hat schon so einen coolen, interessanten Stil gehabt. Und am meisten hat es mich eigentlich gefreut, Keanu wieder auf großer Leinwand zu sehen, weil der Mann hat irgendwie eine Ausstrahlung, die einfach dazu einfach nur passt. Und das hat einfach richtig gut und viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
Ja, ich muss euch jetzt kurz wieder runterholen. Anders ist mir so hat er nicht so gefallen.
Weil der Hund gestorben ist.
Also mir war er vor allem zu lang.
Was? Zu lang? Ja. Die hätten noch mindestens zwei Stunden lang sein können.
Die Kampfszenen waren auch zu lang.
Nein, die hätten nochmal zwei Stunden länger sein können.
Und die Motivation, dass der Typ ausrastet, weil ihm sein Auto weggenommen wird und sein Hund.
Hast du nicht zugehört? Das letzte Geschenk von seiner gestorbenen Frau.
Ich kann leider nicht so mitfühlen. Ich bin gefühllos und kalt.
Das ist traurig.
Ich fand es nicht Therapeuten so. Suchen. Ich konnte mich nicht so da einfühlen in den Film.
Also abgesehen von der Einfühlsamen, ich glaube, die Story ist wirklich halt total, also die ist nicht...
Nee.
Das ist halt, die hatten nicht mehr viel Story, finde ich. Und das merke ich halt in solchen Szenen. Der läuft dann irgendwann in so einem Hotel so durch eine Küche und der läuft ungefähr durch 4 Kameraeinstellungen durch diese Küche. Und das taucht in diesem Film jedes Mal auf. Der läuft irgendwo lang oder der fährt irgendwo lang und das dauert gefühlte 2 Stunden, bis der überhaupt zu irgendeinem wichtigen Inhalt hinkommt und denkst, okay, diese Szenen sind eigentlich total unbrauchbar, weil sie halt irgendwie keine Spannung erzeugen und überhaupt nichts passiert, wo du sagst, okay, jetzt kommt was. Aber es passiert einfach nichts. Und dann kommt irgendwann so Vorbereitung, wir knallen uns jetzt gegenseitig ab, jawohl, und dann geht's aber los. Nicht so?
Ja, ich weiß nicht. Also das habe ich jetzt nicht so erlebt. Ich glaube, ich kenne die eine, wo der in Hotelis runterläuft, in diese Bar, ne, das ist diese, da wo das erste Mal die Red, nee, das ist, ja,
es genau,
ist
genau, egal, da gibt's aber auch,
Bar.
Ja,
das ist genau, auf jeden Fall, da gibt's diese eine Szene, wo der runterläuft. Ich finde es aber gut, weil das zeigt, wie verwinkelt und versteckt diese Bar eigentlich ist. Und das ist ja eigentlich eher so ein exklusives, nur ich weiß, nur ein paar Leute wissen, wo das ist, Ding ist. Und sonst kann ich mich aber nicht daran erinnern, dass er irgendwo groß viel getravelt. Okay, mit dem Auto, ja, der fährt halt mit dem Auto hin und her. Das ist richtig. Ja,
der Film ist so ein bisschen cool. Waffen und Carporn. Ne? Also wenn er immer diese Koffer auspackt, ne? Oder irgendwie so die Karre.
Oder halt die Scharfschützen zusammengebaut werden und du siehst so die einzelnen Teile. Das soll halt da Spaß machen.
Vielleicht bin ich einfach nur, weil ich sowas übelst stehe. Also ich finde solche Filme mega geil. Also ich, aber nur jetzt abgesehen von diesen ganzen Carporn und Gunporn und Fightporn, ich fand auch, also ich fand die filmisch, also ich fand die Cinematografie wirklich beeindruckend. Also es war mal wieder, zu viele Filme sind so von wegen, ja, ich habe mein und Tod, alles, also immer nur reden die ganze Zeit. Und der Film hat aber auch eher solche, also wirklich solche Bilder, wo zum Beispiel er, wo er das Hundehalsband neben die Kette von seiner verstorbenen Frau legt, neben dem Nachttisch und die sozusagen das zweite, die, sein zweiter Verlust und solche Sachen, die halt sich wiederholen, auch wo man auch nur durch Bilder was gesagt bekommt, was hier gerade passiert. Das passiert viel zu wenig in aktuellen Filmen. Viel zu viele Filme sind total niveaulos und die sagen einfach nur, was passiert. Also das finde ich halt, finde ich immer schade. Ich fand so, die geilste Szene war, wo er die ersten Ansturm von den Russen kaputt gemacht hat und dann diese mit den draußen die Polizei. Das war so geil. Also ich fand
das gut. Wobei, das hat irgendwie so einen logischen Fehler gehabt. Also wenn er quasi diejenigen da kennt und dann kommt er mit dieser Sirene an, beziehungsweise mit dem Blaulicht oder dem Rotlicht, ja, was bei den amerikanischen Polizisten wohl ist. Und dann macht er halt die Tür auf und dann steht er halt alleine da. Warum war denn das Licht dann, wenn die sich gegenseitig kennen? Also das war so diese familiäre Atmosphäre.
Ja, naja, gut, die Polizei muss doch so tun, als hätte sie wenigstens das mal, abgesehen davon sieht es geil aus.
Ich hätte ja auch klar gar nicht gemerkt, dass sie vor der Tür stehen.
Es hat Spaß. Ich fand die Szene auch danach ziemlich gut mit diesem Putzkommando, was da.
Ja, übelst. Also ich muss so lassen, das sind halt echt, das sind wirklich geile Bilder. Also es ist halt auch einfach cool. Also wer nicht auch jetzt gerade unbedingt mega Tiefgang haben möchte, kann ich diesen Film echt nur erklären. Anne zeigt den Finger.
Den Finger. Zum Putzkommando habe ich noch einen Funfact. Und zwar war das nämlich das Zeichen vom grünen Punkt bei uns, was wir auf dem Auto hatten. Also bei uns dieses...
Mind blown.
Ja, einfach. Ich weiß. Ich
habe es in ganz anderem Licht.
Ja, jetzt bedeutet das völlig anderes. Nein, das fand ich ganz lustig. Aber die Übersetzung fand ich teilweise ein bisschen, es wurde ja viel Russisch gesprochen und da wurde zum Beispiel aus Hexe Baba Yaga wurde Schwarzer Mann gemacht und das fand ich nicht okay.
Apropos Russisch, ich kann mich ja als Muttersprachler in der russischen Sprache ein bisschen aufregen. Es ist schön, dass Filme versuchen, auch eine andere Sprache reinzubringen. Und wenn man das nicht synchronisiert guckt, das ist ganz schön. Aber wenn die Schauspieler so weit weg von dem Russischen sind, dass ein Muttersprachler überhaupt versteht, was die da singen oder sagen, dann ist es ein bisschen schrecklich. Und das tut dann innerlich weh. Das ist
haben die nicht? Haben die nicht Russisch geredet?
Doch, die haben richtig Russisch geredet. Aber deren Dialekt oder Akzent...
Ach so, das waren keine Muttersprachler in dem Sinne.
Aber das ist ja oft so, ne? Also auch wenn Deutsch gesprochen wird in amerikanischen Filmen oder richtig, Serien, ja, oder so, das ist mir schon sehr oft
aufgefallen. Breaking Bad zum Beispiel.
Ja, auch so How I Met Your Mother oder so. Und dann hast du halt welche, deren Akzent so stark ist, dass du echt Probleme hast zu verstehen, was sie gerade sagen.
Die Wands
des
Now.
Aber dafür fand ich die Untertitel, die waren ein bisschen spielerisch.
Ja, die fand ich wirklich.
Die Quark haben immer so ein bisschen reingeflogen und dann waren bestimmte Worte immer so speziell markiert und das war eine schöne Idee, so eine kleine, die ein bisschen nicht so langweilig gemacht hat.
Ja, mal ein bisschen anders, einfach nur wie die Untertitel gehandhabt wurden.
Spielereien 2.0. kurzer Funfact, es geht ja um so ein russisches Mafia-Syndikat und der Sohn, der quasi die ganze, ich sag mal, Scheiße ins Rollen bringt, das ist ein bekannter Schauspieler aus Game of Thrones, der nämlich den Theon Greyjoy spielt, diejenigen, die Game of Thrones vielleicht schauen, mag dem einen oder anderen bekannt sein und würde sich erfreuen, den Schauspieler wiederzusehen.
Sondern weil er die gleiche Rolle irgendwie spielt. Weil die Leute irgendwie gerne leiden sehen. Oder er gerne das spielt.
Er ist ein sehr leidbarer Charakter.
Ja. Ja, und er ist außerdem der kleine Bruder von Lily Allen. Noch ein Funfact.
So viel Funfacts zum Abschluss.
Ja.
Wir müssen leider zum Ende kommen. Das ist sehr traurig. Wir danken unseren Gästen Ilja.
Es war mir wie immer eine Ehre.
Und Martin.
Jo.
Und sagen Tschüss.
Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
So, wir müssen jetzt die aufmachen, die Pferde und so ein Kram. Genau. Ne? Die sind schon langsam hungrig.
Los geht's.
Wie kommen wir fort?
Ihr lauft.
Ja, natürlich.
Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Das sind Axel und Anne, auch Amadeus und Susanne. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. weil sie Freunde sind.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.